ARD. Das Wissen.
Das Mikrofon des Südwestfunk befindet sich heute Morgen im Saal des Kulturhauses Zweibrücken, in dem in wenigen Minuten die Sitzung der Strafkammer des hiesigen Landgerichts beginnen wird.
Es ist der 7. Februar 1949. In einem provisorischen Gericht in der Pfalz findet ein Mordprozess statt gegen eine große Verbrecherbande. Und es sind völlig andere Zeiten als heute. Die Bundesrepublik gibt es noch nicht, das Grundgesetz auch nicht. Es ist zwar in Arbeit, aber noch nicht verabschiedet. Und das heißt, die Angeklagten haben noch die Todesstrafe zu befürchten. Dieser Gerichtsprozess erzählt so viel über die Situation in der Nachkriegszeit, das fängt schon bei den Tonaufnahmen an. Warum gibt es sie überhaupt? Weil bei Strafprozessen die Reporter damals noch aus dem Gerichtssaal berichten durften. Und kaum ein Fall sorgte damals für so viel Aufsehen wie dieser, der Neumühler Bandenprozess.
Angeklagt sind 32 Mitglieder einer Bande, die fast 2 Jahre lang die Bewohner der Sigginger Höhe mit Mord, mit Raub und Diebstahl terrorisierte. Es kommt einem fast vor, als sei man um 150 Jahre in die Zeiten des Schinderhannes zurückversetzt.
Die Reportagen vom Neumühler Bandenprozess sind zu hören im Archivradio der ARD. Und dann hört man, in der Gerichtsverhandlung wird dieser Vergleich mit dem Schinderhannes immer wieder bemüht. Und auch sonst ist es ein ziemlich ungewöhnliches Strafverfahren. Es geht um eine Verbrechensserie, die über mehrere Jahre hinweg die Bewohner der Südwestpfalz in eine ständige Angst versetzt hat. Diebstahl, Raub, zahlreiche Morde, 126 Straftaten, alles ist dabei. 32 Angeklagte stehen vor Gericht. Sie stammen bis auf wenige alle aus der kleinen Siedlung Neumühle südlich von Landstuhl. Und von dieser Geschichte, diesem pfälzischen Gangster-Epos, handelt diese Das Wissen-Folge mit Gabor Pahl. Und mein Studiogast ist der Historiker Christian Decker vom Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, wo wir diese Folge aufgezeichnet haben. Christian Decker, was macht diesen Prozess für einen Historiker heute so interessant?
Was diesen Prozess für einen Historiker der pfälzischen Geschichte, Regionalgeschichte so interessant macht, ist praktisch die Verbindung der großen Makrogeschichte und der kleinen Mikrogeschichte, also der Hintergrund des Kriegsendes, des allgemeinen zivilisatorischen Zusammenbruchs, der sich natürlich auch hier in der Pfalz bemerkbar macht. Zusammenbruch der politischen Ordnung, wirtschaftliche Not, Besatzung, zunächst durch die Amerikaner, dann durch die Franzosen. Und damit kombiniert eben dieser berühmte Kriminalfall, in der Pfalz schon legendär gewordene Kriminalfall auf der Neumühle. Und das zu betrachten, ist natürlich recht attraktiv, weil man dann das Große im Kleinen erkennt und das Kleine im Großen und entsprechende Querbezüge
herstellen kann. Und was für uns im Archivradio natürlich so interessant ist, ist, dass es von diesem Gerichtsprozess Aufnahmen gibt, dass der Südwestfunk, was damals noch möglich war, direkt aus dem Gerichtssaal berichtet.
Die Angeklagten sind soeben unter starker Bedeckung, je 2 zu 2 mit Handschellen aneinander gefesselt hereingeführt und in die ersten Stuhlreihen gesetzt worden. Der Saal ist überfüllt. Jeder Zuhörer wurde beim Antritt von Kriminalbeamten nach Waffen durchsucht. Das Hohe Gericht hat inzwischen Platz genommen und unter dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Lang soeben die Sitzung eröffnet.
Im Jahr 1945 bis 1947 hat die Bevölkerung der Sigginger Höhe, insbesondere die Bewohner einsamer, abgelegener Höfe und Wühl, sehr viel oder Überfällen zu leiden. Die Banden schrecken vor nichts zurück. Häufig machen sie für ihre Waffe Gebrauch. Es sind auch einige Todesfälle zu beklagen. Die heutige Hauptverhandlung soll nun eine Sühne bringen für diese Mordtaten, wenn es zum Teil, soweit sie heute unter Anklage gestellt werden konnten. Ich muss darauf dringen, das möchte ich jetzt gleich sagen, es müssen Sitzplätze eingenommen werden. Wer keinen Sitzplatz hat, kann hier nicht sein. Nur so ist es möglich für mich, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Gefangenen muss ich fesseln lassen. Sie werden jeweils aber bei ihrer Vernehmung entfesselt werden, sodass sie also hier frei aussagen können.
Also man hört, der Andrang war offenbar groß, wenn der Richter schon darauf hinweist, dass Sitzplätze eingenommen werden müssen. Wir haben es am Anfang gehört, es war im Kulturhaus, also eigentlich ein provisorischer Gerichtssaal.
Ja, das ist wahr, weil natürlich dieser Prozess ein derartiges Aufsehen schon in seiner Ankündigung verursacht hat, dass von nah und fern, zumal von der Sigginger Höhe aus dem Raum Landstuhl, die Leute, die Bauern, die Betroffenen und ihre Angehörigen herbeigeströmt kamen und das alle sehen wollten, weil natürlich auch der Höhepunkt der kriminellen Aktivität auf der Neumühle, also von 1945 bis 1947, weil der die Gegend in Schrecken versetzt hat. Das zugestanden, will ich hier die Gelegenheit noch einmal nutzen, um klarzustellen, auch für die Hörer, die uns hoffentlich auch aus Neumühle zuhören, dass es uns hier in dieser Sendung natürlich nicht darum geht, einen ganzen Ortsteil heute pauschal zu kriminalisieren oder über einen Kamm zu scheren. Niemand wird in Sippenhaft genommen, aber ich denke auch so weit belegt und so weit von zeithistorischem Interesse, auch für die Geschichte der Pfalz, haben auch die Fakten ein gewisses Recht, erwähnt und gehört zu werden.
Wir hören jetzt als nächstes die Anklage durch den Staatsanwalt Dr. Simler. Die macht eigentlich im Wesentlichen nochmal klar, was genau alles passiert ist.
Es waren zunächst nur Felddiebstähle größeren Ausmaßes zu verzeichnen. Aber bald haben einzelne Viehdiebstähle eingesetzt, die im Verlauf der Zeit immer zahlreicher wurden und die am Schluss ein erschreckend großes Ausmaß annahmen. Seit Kriegsende gingen bei den einschlägigen Gendarmeriestationen Anzeigen über ungeklärte Diebstähle ein, deren Anzahl sich auf über 600 beläuft. 20 Rinddiebstähle, 5 Kalbdiebstähle, etwa 200 Diebstähle an Schweinen, über 50 Diebstähle an Schafen und eine große Anzahl Kleintier- und Geflügeldiebstähle sowie sonstige Einbruchs- und Einsteigerdiebstähle. Es war nach der ganzen Art dieser Straftaten sicher, dass sie von wohlorganisierten Banden begangen sein mussten. Diese Banden hatten sich nämlich mit der Zeit, und das war das Gefährlichste an der ganzen Sache, aus den Beständen der deutschen Wehrmacht regelmäßig und regelrecht bewaffnet. Und nun gingen sie daran, Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellten, in brutalster und rücksichtslosester Weise aus dem Weg zu räumen. Wenn sie bei einer Straftat überrascht wurden, dann wurde ohne weiteres mit der Schusswaffe geknallt, sodass am Schluss niemand mehr seines Lebens sicher war, der es wagte, diesen Leuten gegenüberzutreten.
Ja, die Angeklagten waren im Besitz von Waffen aus alten Beständen der Wehrmacht. Und damit, Herr Decker, waren sie sogar besser ausgerüstet als die Polizei damals.
Ja, in der Tat. Also die Täter hatten sich unter anderem Pistolen vom Kaliber 7,65 bzw. 8 mm, auch 9 mm verschafft, auch eine Maschinenpistole. Und wie Sie sagen, damit waren sie wesentlich besser ausgestattet, gerade kurz nach Kriegsende in der beginnenden Besatzung, als die Polizei, die hiesige Polizei, was natürlich auch eine politische Dimension hatte. Denn man hat ja erstmal von Seiten der Amerikaner und dann der Franzosen, die ihnen schnell nachgefolgt sind, Sorge tragen wollen, dass der besiegte Gegner ja natürlich keine weiteren Waffen hortet, beziehungsweise dass man seine Behörden unter Kontrolle kriegt. Ja, wo sich die Herren ihre Waffen herbesorgt haben, kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Wahrscheinlich alte Depots der Wehrmacht, Bunker. Aber ja, sie hatten eine beachtliche Feuerkraft und dem hatten die Polizisten teilweise gar keine Waffen entgegenzusetzen.
Es gibt tatsächlich ein Interview, das die Situation der Polizei nach dem Krieg deutlich macht und auch wie die Polizei dann auf die Spur der Neumühler Täter kam. Denn das war noch nicht ganz am Anfang klar, sondern zunächst standen, zumindest laut den Zeitungsberichten von damals, Fremdarbeiter im Verdacht, diese Taten begangen zu haben. Und erst allmählich führte die Spur nach Neumühle.
Es ist verständlich, dass ohne Zweifel die Frage auftaucht, wo war damals unsere Polizei? Sagen Sie doch, wie war 1945 eigentlich die Situation hier in der Sickinger Höhe?
Selbstverständlich wussten wir von den Einbrüchen und Überfällen. Aber wir taten uns zunächst sehr schwer, weil wir keine Waffen hatten. Ich will hier kurz einen Fall erzählen, der sich bei Talleischwein an der Faustermühle zugetragen hat. Es wurden 10, 12 Radfahrer gemeldet, die in Richtung Wallhalbtal fuhren. Wir wurden sofort verständigt und begaben uns auch auf Posten. Nach längerer Zeit kamen die Radfahrer auch zurück. Der Kollege Herrmann von der Gendarmeriestation Talleischweiler sprang ihnen beim Näherkommen entgegen und wurde sofort niedergeschossen. Er hatte einen Brustschutz bekommen und die Täter konnten sich entfernen, weil wir eben keine Waffen hatten. Nachdem innerhalb zwei Tagen zwei Raubmorde mit zwei Todesfällen, also zwei Raubmorde geschahen, trugen wir zeitweise Waffen und versuchten auch, nachdem verschiedene Spuren auf die Neumühle wiesen, das Gelände auf der Sickinger Höhe Richtung Neumühle abzusperren. Dann war es aber praktisch so, da es sehr hügeliges Gelände mit Wald durchsetzt ist, dass wir nur die Straßenkreuzungen absperren konnten und die Banden natürlich die Waldwege und Schleichwege benutzten. Es wurden jetzt in enger Zusammenarbeit mit der französischen Gendarmerie Razzien abgehalten und auch dort Waffenlager gefunden. Aber auch einzelne Neumüller hatten sich im Walde versteckt. So wurde ja auch in einem Waldlager Siegler Ludwig erschossen, weil er auf Anruf nicht stehen blieb. Und als dann die letzten aktiven Neumüller festgenommen waren, trat plötzlich dann auf der Sickinger Höhe Ruhe ein.
Ja, und jetzt haben wir schon viel sozusagen zur Rahmenhandlung gehört zu diesem Prozess und jetzt hören wir die Vernehmung eines der Angeklagten. Die Aufnahmen sind jetzt für Nichtpfälzer wegen des starken Dialekts zum Teil schwer verständlich, das werden wir gleich hören, aber die Vernehmungen werden umrahmt von den Kommentaren des Reporters und ich denke, man, auch wenn man nicht jedes Wort versteht, man versteht den Zusammenhang.
In ihrem Verlaufe ergab sich bereits ein klares Bild der Verteidigungstaktik, an die sich sämtliche Angeklagten anscheinend absprachegemäß halten. Sie gestehen kleinere Vergehen ein, widerrufen aber sämtliche von der Kriminalpolizei gemachten Geständnisse, sobald es sich darum handelt, wer irgendwo und wie geschossen hat, wo es also um versuchten Mord und andere schwere Delikte geht. Sie leugnet mit einer Hartnäckigkeit, die unter diesen Umständen wirklich an Dummheit grenzt. Das Gericht hat inzwischen Platz genommen. Es wird zunächst ein verhinderter Einbruch verhandelt, bei dem sechs Angeklagte beteiligt waren und zum Schluss auf einen Verfolger mit einer Maschinenpistole und anderen Handfeuerwaffen geschossen haben.
Also es kommt nun die Sache groß wie einöd.
Zunächst wird der Angeklagte Grünewald Flickinger vernommen, der Ende dieses Monats 21 Jahre alt wird.
Also wer war dabei?
Also ja, war dabei, war, warte, was du da aus Selmuts Ohr gibt und das weiß ich nicht so genau.
Nein, wer wirklich dabei war?
Das weiß ich nicht.
Waren Sie dabei?
Nein.
Nein. Also auch wieder behaupten, ist alles...
Und Herr Direktor, und diese Diebstähle, wo ich im Juni gesagt habe, wie ich zum Engelbach...
Jetzt kommt auf den an, mehr brauchen wir auch wirklich nicht. Sie behaupten also, diese Angaben, die Sie da gemacht haben, die für einöd, sind falsch.
Die sind falsch, die kommen nur vom Gregor Flickinger und vom Engelbach Flickinger.
Woher können Sie dann so genau angeben, wie es war?
Ja, direkt diese Diebstahl hat mir die Kriminalpolizei schon stundenlang vorgelesen, ein ganz Buch voll.
Dieser Diebstahl hier eigentlich bei der Kriminalpolizei gar nicht bekannt.
Doch, der hat er mir den vorgelesen.
Der Vorsitzende hält daraufhin dem Angeklagten Grünewald Flickinger den Text seines damaligen Geständnisses vor, das er vor der Mordkommission ablegte.
46 ist eines Tages Otto Flickinger zu mir gekommen, hat vorgebracht, ich solle mit ihm gehen. Wir würden etwas holen. Ich habe zugesagt und mit Otto Flickinger abends den Einbruch der Dunkelheit Neumühle verlassen. Otto Flickinger führt eine Maschinenpistole, Ferdinand Bohn eine Pistole. Unter der Führung des Otto Flickinger begaben wir uns nach Höhe Einöd. Dort haben meine Begleiter in verschiedenen Anwesen nach einem Schwein gesucht. Sie haben aber ein solches nicht gefunden. Dann begaben sie sich in ein Kolonialwarengeschäft, wo sie einbrechen wollten. Es kam ein Mann von Höhe Einöd gesprungen, der einen Täter fangen wollte. Alle meine Begleiter, die im Besitz von Schusswaffen waren, haben auf diesen Mann geschossen. Das ist alles erfunden.
Nein, das hat mir die Kriminalpolizei vorgehalten.
Hat die Kriminalpolizei vorgehalten. Ja. Daraufhin haben sie dann, ja. Das werden wir nachher hören.
Ja, also ein Angeklagter, Grünewald Flickinger, macht bei einer polizeilichen Vernehmung Aussagen, die er jetzt wieder bestreitet, das haben wir gehört. Aber was ja am Rande wirklich auffällt, sind die Kommentare des Reporters, die ja wirklich im Grunde den Prinzipien der Gerichtsberichterstattung komplett widersprechen. Also Unschuldsvermutung, das Prinzip ist dem Reporter relativ fremd.
Ja, das kann man unterstreichen, Herr Paul. Man muss sich die damalige Zeit vergegenwärtigen. Also Sie haben völlig recht, der Tenor der Berichterstattung ist extrem subjektiv. Es gibt keine Unschuldsvermutung. Es wird vorverurteilt. Das werden wir höchstwahrscheinlich noch hören. Was natürlich auch ein Bild auf die Gesellschaft wirft, wie sie sich damals, kurz nach dem Ende des Dritten Reiches, es war ja gerade 4 Jahre vergangen, präsentiert hat, dass diese Gesellschaften, das gilt nicht nur für Journalisten, das gilt für Juristen, für Beamte, also dass diese Gesellschaft in weiten Teilen natürlich eine noch immer autoritär geprägte, viel konservativere und selbstredend rassistischere als unsere war, die man, ohne das zu entschuldigen natürlich, keine Frage, aber die man mit heutigen Standards nicht messen kann. Und das macht sich eben auch in der Berichterstattung bemerkbar, sodass die Berichterstattung mindestens so interessant ist wie der Gegenstand.
Wir hören da gleich noch ein zweites Beispiel vom Folgetag.
Im Laufe der heutigen Verhandlungen gab es einen recht interessanten Zwischenfall, den wir unseren Hörern nicht vorenthalten wollen, weil er eindeutig und klar das törichte und verstockte Leugnen der Angeklagten illustriert. Folgendes geschah. Gestern sagte beim Zurückführen der Angeklagten in das Gefängnis ein Polizist zu Engelbert Flickinger, dass er wisse, wer bei einem bereits verhandelten Fall geschossen habe und nannte Ludwig Lehmann. Flickinger gab ihm zu, dass es stimme, rechnete aber nicht damit, dass diese Sache heute schon vor Gericht verhandelt und sich folgendermaßen abspielen würde.
Gestern Abend einem abführenden Polizeibeamten auf dessen Frage, wer hat jetzt eigentlich geschossen, der Lehmann Ludwig oder Sie, zur Antwort gegeben hat, also Lehmann Ludwig hat geschossen, aber ich kann doch nicht berichtigen.
Nun, ein Wert. Was ist? Stimmt das?
Ja, Herr Präsident, ich kann deinen Mann nicht berichtigen.
Ob Sie das gesagt haben gestern? Also ist es richtig, dass er Ludwig geschossen hat?
Der Polizist hat gesagt, ich weiß, wer geschossen hat. Dann habe ich gesagt, wer? Das hat er lieber Ludwig. Dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich will den Mann nicht belästigen.
Haben gesagt, ja, der hat geschossen?
Ja, ich habe zu dem Polizist gesagt, er hat geschossen.
Na also, und wollen Sie jetzt, was wollen Sie jetzt sagen? Hat er geschossen oder nicht geschossen? Ich wollte gar nichts sagen.
Ja. Auch eine Kleinigkeit, der Richter bzw.
Landgerichtsdirektor Herr Lange, ja,
spricht die Angeklagten mit dem Vornamen an.
Ja, wie das zustande kam, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Sie waren natürlich auch jung.
Ja, sie waren auch jung, aber man merkt natürlich schon den Habitus, den Lange hier demonstriert gegenüber den Angeklagten, gegenüber den Kriminellen, den, um jetzt mal ein pfälzisches Wort zu verwenden, den Strohmann. Und das ist noch ein beschönigendes Wort, aber es ist hier gängig im Dialekt. Vielleicht liegt es am Alter, aber er findet das in Ordnung.
Wir hören jetzt noch die Vernehmung zu einem weiteren bewaffneten Raubüberfall. Das ist eine Stelle, die aus 2 Gründen interessant ist. Erstens hören wir jetzt erstmals die Vernehmung eines Opfers, also einer Frau, die da gewohnt hat und Opfer des Raubüberfalls wurde. Und zum anderen kommt es an dieser Stelle dann auch schon zu einer kleinen Wende im Prozess.
In der Nacht zum 27. Oktober 1946 schlich sich eine bewaffnete Bande in den Schweinestall des Schneidermeisters König in Obernheim. Sie konnte aber nichts stehlen, weil sie von den beiden Töchtern des Eigentümers überrascht wurden. Dabei gab der Angeschuldigte Richard D. Haut auf die Zeugin Maria König einen Schuss ab. Zunächst werden die Angeklagten zu dem Fall gehört. Alle leugnen wie üblich, aber der Staatsanwalt wird heute in dieser Sache einen Trumpf ausspielen, der völlig überraschend kommt. Er hat einen besonderen Zeugen geladen, der die raffinierte Taktik der Angeklagten, alles nach einem genau besprochenen Plan zu leugnen und zu widerrufen, aufdecken wird. Zunächst wird aber die Zeugin Maria König vernommen, auf die bei diesem Überfall geschossen wurde.
Und ich ging aber näher und da sah ich, dass sich jemand bewegte.
Die Tür war ein bisschen auf nur, oder ganz?
Die Tür hat gar nicht auf, bloß das Lädchen hat aufgestanden, ne?
Das Lädchen nur, also oben das Lädchen drin.
Das Lädchen, das Kleine.
Das ist oben drin, ja. Mhm.
Bin ich wieder zurückgegangen.
Also so Guckloch, so Art,
ja,
so kleines.
Ja, Hühnerloch sagen.
Nee?
Für die Hühner nicht nur auf.
Für die Hühner, ja. Aha, ja. Also das war aufgestanden,
ja.
Das ist Ihnen aufgefallen.
Da habe ich gesehen, ja, sich jemand bewegt. Dann ist meine Schwester, habe ich noch gesagt, genug ruf mein Vater. Ist das.
Aha.
Also, nee, das war das erste Mal, wie der eine raus ist.
Ja, also erzählen Sie mal das erst.
Der eine ist raus, hat sich den Rock über den Kopf gezogen und hat die Axt an der Seite gehabt und gebückt raus. Ne? Mhm.
Ich sage, Bicklau, wo ist er hingesprungen?
Um die Ecke rum.
Um die Ecke rum und dann
gleich um die Ecke, ja. Dann ist meine Schwester nach und hat gerufen über meinen Vater, ne? Mhm. Und dann gab es einen Krach und ich bin um die Ecke gesprungen.
Der Krach? Schuss?
Ein Schuss.
Schuss, also, ja. Wo ist der Schuss hergekommen?
Aus, ja, dem aus dem Türchen.
Aus dem offenen Fenster oder durch die Tür durch?
Nee, aus dem Lädchen raus.
Und das ist offen gestanden, das Lädchen war offen.
Aus dem
Lädchen
raus.
War noch offen. Ja. Ne? War noch,
also hat man
ich
in der Tür...
Ich habe den Lädchen nicht gesehen. Ja, ne?
Hat man in der Tür keinen Schuss gesehen, Durchschuss gesehen?
Nee.
Nein. Haben Sie das Mündungsfeuer gesehen?
Feuer habe ich gesehen.
Und haben Sie gesehen?
Es war vielleicht 2 Meter von mir, ne?
Ungefähr 2 Meter von innen weg. Mhm. Und ist... Gehe ich Sie gegangen?
Ja, es ist so an mir vorbei.
An Ihnen vorbei?
Ja.
Eine besondere Rolle in diesem Prozess spielt der Zeuge Gregor Flickinger, Feldhüter in Neumühle. Obwohl mit vielen Angeklagten verwandt, er ist zum Beispiel der Onkel von Grünewald Flickinger, hat er sich aus einer besonderen Situation heraus um die Aufklärung und Anzeige dieser Straftaten bemüht, denn sein Bruder wurde 1926 von einem Mitglied der Sippe allein ermordet. Heute steht dieser Zeuge auf der Seite des Gesetzes. Nun von den Sippen der Angeklagten zweifellos als eine Art Judas betrachtet und vielleicht auch verfolgt. Zu diesem Fall macht er unter anderem folgende Aussage.
Nun aber, ich habe den Grünewald besucht, wie er mir bei dieser Gelegenheit gesagt hat, dass der Engelbert Flickinger noch eine Waffe hat und die steckt zwischen Adam Flickinger und dem Engelbert seiner Wohnung. Und diese Waffe habe ich ja auch tatsächlich bekommen.
Ja, ja. Nein, wir wollen jetzt hören, was... Wie war das?
Und bei dieser Gelegenheit hat er mir gesagt, dass er dort dabei war beim Schneider, bei dem Köhler.
Der Grünewald hat es Ihnen gesagt?
Das hat er mir gesagt. Und hat mir gesagt, dass er beim Rausspringen den Schlapper verloren hat.
Er.
Und da hat der D-Haut Richard ihn beauftragt, er soll den Schlapper wiederholen. Mhm. Und das hat er getan. Und der D-Haut Richard hat gesagt, du musst den Schlapper holen, wenn der Moritz den Schlappen sieht und er erkennt den Schlappen, dass er dein ist. Das hat er mir erzählt.
In der Vernehmung des Zeugen Gregor Flickinger gab es einen interessanten Zwischenfall, als von dem Angeklagten Grünewald Flickinger in einer erregten Entgegnung auf die Zeugenaussagen das Wort Schinnerhannes ausgesprochen wurde. Es ist interessant, dass dieses Wort in diesem Prozess zum ersten Mal von einem der Angeklagten ausgesprochen wird. Sie scheinen also selbst das Gefühl zu haben, dass die Wurzel ihrer Taten bis in eine Zeit zurückreicht, die ähnlich wie die Jahre nach dem Zusammenbruch 1945 atavistische, räuberische Instinkte wachriefen.
Ja, über diese Person des Gregor Flickinger, über die reden wir dann nachher nochmal gesondert, die ja dann in dem Prozess eine besondere Rolle gespielt hat. Vielleicht vorher nochmal ein Aspekt, der ja auch immer mitschwingt in diesem Prozess. Sie haben es vorhin schon angedeutet, hier spricht der Reporter von den verfeindeten Sippen in Neumühle und in diesem Wort Sippe klingt ja auch etwas an. Heute würden wir sagen, ein Framing, das an anderer Stelle dann noch viel deutlicher wird, wenn von Neumühle als einer so wörtlich Landfahrer- und Zigeunersiedlung gesprochen wird. Jetzt muss man sagen, Landfahrer, das waren die ja eigentlich nicht, denn die Neumühler lebten seit Ende des 18. Jahrhunderts offenbar dort. Was war denn das für eine Siedlung?
Gut, der Begriff der Landfahrer, der bezieht sich wahrscheinlich auf die Zuwanderung zur bereits bestehenden Siedlung Neumühle im Zuge der französischen Revolutionskriege, auch einer chaotischen Zeit, gekennzeichnet vom Durchzug französischer Truppen durch die Pfalz, der Besetzung auch. Die Pfalz kam ja dann 1797 zu Frankreich. Und im Gefolge dieser Kriegshandlungen erhielt die Siedlung Neumühle, Zuwachs. Allerdings existierte dieses Dorf schon vorher. Also das hat unter anderem Albrecht Flickinger, der die Dorfchronik, sagen wir mal, geschrieben hat.
Also das ist ein Buch, das haben Sie auch mitgebracht. Neumühle, Dorf der vergessenen Seelen von Albrecht Flickinger. Das ist 2011.
Ich glaube 2011.
Also der hat eine Dorfchronik geschrieben.
Genau, er stammt aus Neumühle. Das Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, das muss man sagen. Also es entspricht nicht wissenschaftlichen Standards. Das behauptet Herr Flickinger auch nicht von sich selbst. Gleichwohl muss man ihm attestieren, er hat mit großem Fleiß diverse Quellen gesichtet, Kirchenbücher, Zivilstandsregister und hat doch einiges zutage getreten, was man nicht abtun soll. Und unter anderem anderem eben, dass bereits in einem Kirchenbuch Winningens 1705 die Neumühle das erste Mal genannt wurde. Und dabei bleibt es wohl nicht. Also die Neumühle gehörte ehemals zur Grafschaft Sickingen. Also da können Sie bis ins Spätmittelalter zurückgehen. Aber dieses Klischee der Landfahrer kommt natürlich auch daher, dass ich auf der Neumühle die sogenannten Jänischen oder ein bisschen breiter im Pfälzer Dialekt ausgesprochen Jänischen angesiedelt waren. Eine soziolinguistische Gruppe, würde man heute sagen, die wahrscheinlich in ihrer Entstehung, also eine sehr heterogene Gruppe, auf das fahrende Volk, Handwerker, Schausteller, aber auch Klempner, Spengler, seit der frühen Neuzeit zurückgeht. Da sind sich also die Historiker einig und die Linguisten pflichten ihnen dann bei, was diese jänische Sprachvarietät angeht. Und daher dieses Klischee der Landfahrer. Ja, und diese wurden natürlich bis zu unserem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, bis 1949, unreflektiert in einen Topf geworfen mit, in Anführungszeichen, Zigeunern. Zigeuner, so nannte man sie damals, heute natürlich, also mit der Volksgruppe der Sinti und Roma, obwohl da erhebliche Unterschiede bestehen.
Ja, also sie sind ja eigentlich, also Jänische sind ja eigentlich gerade weder Sinti noch Roma.
Genau. Es gibt, was diese Sprachvarietät des Jänischen angeht, es gibt Einflüsse aus dem Romanes, der Sprache der Roma, Lehnwörter, was aber jetzt auch nichts so Ungewöhnliches ist. Sprachen beeinflussen sich oder Varietäten, Dialekte, Soziolekte beeinflussen sich. Aber das war der damaligen Mehrheitsgesellschaft leider ziemlich egal. Also das waren alles Zigeuner, das waren Landfahrer, da spielten natürlich antiziganistische Stereotypen eine ganz erhebliche Rolle. Es sind alles Nomaden, sie sind asozial, faul, arbeitsscheu, sie sind nicht zuverlässig und das spielt alles in diese Bewertungen, in die Sprache, in die Berichterstattung hier rein. Wenn ich von Ihren ehemaligen Kollegen spreche, tut mir leid, aber so ist es.
So war es damals. Ja, das zieht sich durch, wir werden es hören. Wir kommen jetzt zum Fall Nummer 92 von, wie gesagt, 126 Straftaten. Es geht um den Überfall auf die Mittelbrunner Mühle. Was ist passiert? 5 Neumühler begaben sich in einer Dezembernacht 1946 auf die Mittelbrunner Mühle, um, wie sie sagten, das Mehl für den Weihnachtskuchen zu stehlen. Dann kam der Müller, öffnete das Fenster, da wurde aus 4 Pistolen auf ihn geschossen und ein Schuss traf ihn tödlich. Was diesen Fall betrifft, verlässt jetzt auch das Gericht den provisorischen Gerichtssaal in Zweibrücken und begibt sich direkt an den Ort des Geschehens zusammen mit den Angeklagten.
Im Prozess gegen die Neumühler Banden nahm das Gericht eine Ortsbesichtigung auf der Mittelbrunner Mühle vor. Dort wurde bei einem Überfall der Müller kaltblütig erschossen, obwohl er nur am Fenster erschien und fragte, was ist denn jetzt schon wieder los? Die 3 Angeklagten, die damals Schusswaffen mitführten und heute unter Mordanklage stehen, leugneten alle. Dieser hier, Richard Dehaut, führte eine 08-Pistole.
Das ist das Fenster da oben.
Ja, haben das Sie über den Staatsanwalt mitbekommen, diese Geschichte, dass da diese Hülsen aus dem 9mm, diese 9mm Hülsen, dort gefunden worden sein sollen, wo der Grünewald nach der Darstellung des Erhards steht?
Sie müssen bloß eine Ausstattung, was der Erhard sagt, ist wahr. Das ist gelogen. Was wahr ist, ist wahr.
Nach den Angaben vom Erhard sind aber unsere Ermittlungen als Gendarmerie richtig.
Stimmt
nicht,
weil dort, wo der Erhard sagt, dass Grünewald gestanden habe, 0,8.
Nur das Kaliber stimmt nicht.
Kaliber stimmt nicht und kann infolgedessen mit der Darstellung des Erhard nicht stimmen, weil der sagt, dass der Grünewald eine 7,65
hat. Da ist ja die Skizze, bitte sehr, da ist die Skizze.
Der Erhard sagt aber, die 2 sind hier gesprungen und haben geschossen.
Aber
wir haben nicht geschossen, Oberstaat, wir haben nicht geschossen.
Im Zimmer, an dessen Fenster der Müller erschossen wurde, versuchte das Gericht, eine Klärung der Vorgänge in jener Nacht herbeizuführen.
Sie sagen, dieser Schusskanal lässt sich genau verfolgen durch das Holz. Ja. Können wir nun nicht eine Verlängerung vom Ausgang dieses Schusskanals im Zimmer durch in der gleichen Richtung ziehen, um festzustellen, wo der Täter mutmaßlich gestanden hat? Dann bekommen wir die Entfernung raus zwischen dem Fenster, also dem Einschuss, und dem Standort des Täters. Können infolgedessen genau rekonstruieren, hat er dort gestanden, wie Erhard sagt, nämlich hinter dem Pfeiler, oder hat er weiter zurückgestanden, wo die 7,65er Hülsen gefunden worden sind?
Ja, Sie meinen die Abweichung der Horizontalen.
Der Einschuss liegt tiefer wie der Ausschuss.
Und das
also
Ergebnis
muss der Schütze tief gestanden sein.
Muss der Schütze tief gestanden sein, und zwar aus möglichst kurzer Entfernung. Ja, wenn er von der Brücke ausschießt, ist gar nicht denkbar, dass eine solche Schussverletzung im Holz entsteht.
Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als die Tochter des erschossenen Müllers sich in die Unterhaltung einmischt.
Herr Oberstaatsanwalt, ich soll ja tot sein, der Vater, wenn ich da gelegen hat, da willst du nicht auf Saufung und Hund am Schwiegervater.
Ich kann gar nicht stiften.
Nein, Herr Oberstaatsanwalt, das ist nicht die Wahrheit, muss er rausgefunden.
Die Wahrheit muss er raus. Ihr gemeine
Bande. Wenn ich da gewiss würde, ich gar nicht hergehen.
Alle fünf habt ihr noch umgewiesen. Alle fünf.
Herr Oberstaatsanwalt, wie das passiert ist, war ich in Oswald an der Tür gewesen. Haben wir noch nicht umgewiesen.
Ihr Lügnerbande, ihr Miserable.
Nein, ihr müsst ja schon hergewiesen. Der Mann ist an der Tierbauer. Der Mann ist ja geschossen, am Buhnhaus dort.
Feststeht ihn, falls er alle keine Waffe gehabt hat. Hat sie doch gehabt.
Was hat er denn gemacht? Heute nicht gemacht. Und die Wahrheit muss er da rauskommen. Die, ja,
man ist der ehrlichste Mensch in der Welt, das wissen wir alle hier.
Ich war an der Tier gewesen, wie der Mut vorkommen ist.
Jede Minute, wo ihr noch lebt, das ist ein Verbrechen an der anderen Menschheit. Wisst ihr das?
Ja, also da steht die Tochter des Ermordeten zusammen mit Richter und Kommissaren und eben den Angeklagten. Ich stelle mir das ziemlich eine bizarre Situation vor. Ja. Also wenn mein Vater ermordet worden wäre und eines Tages kommen die dann alle so auf meinen Hof, Richter, Staatsanwälte, Angeklagte und diskutieren da so in einer Weise, als ging es jetzt um die Klärung eines Nachbarschaftsstreits.
Da haben Sie völlig recht und das war mir auch unverständlich, dass die Tochter von Müller-Göttl noch relativ ruhig bleibt in so einer Situation. Man merkt natürlich die unterschwellige Wut, aber wenn die Frau ausrasten würde, könnte man es gut verstehen. Ich meine, das wäre menschlich nachvollziehbar. Gut, eine Tatortbegehung ist ja erstmal notwendig. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, da die Tochter eines Opfers hinzuzuziehen und diese Aussage auszusetzen von Dehaut, der dann natürlich richtig loslegt, was er öfters macht, wenn er erregt ist. Also selbst ich als Westpfälzer verstehe ihn dann kaum, wenn er richtig ins Rattern kommt.
Ja, kann ich verstehen. Jedenfalls geht das eine ganze Weile so, denn 7 Wochen lang dauert der Prozess. Das Gericht kämpft sich von Fall zu Fall und hat viel Mühe. Die Angeklagten geben kleinere Diebstähle gern mal zu, aber schweigen ansonsten beharrlich. Aber dann kommen 2 Belastungszeugen aus der eigenen Verwandtschaft. Das eine ist der schon erwähnte Gregor Flickinger, der sich zu einer Aussage entschließt. Er verrät vor Gericht etwas, was ihm ein anderer Neumühler, Ludwig Siegel, angeblich anvertraut habe. Ludwig Siegel kann selbst vor Gericht nicht mehr auftreten, denn ihn hatte die Polizei bei einer Razzia erschossen. Also kommt es jetzt auf Gregor Flickinger an und der belastet seine Verwandten schwer. Und was er erzählt, führt im Publikum sogar zu einem kleinen Aufschrei des Entsetzens.
Gregor Flickinger. Er lebte unter den Banden, ständig bedroht, spionierte sie aus und steht heute voller Genugtuung als Zeuge vor Gericht.
Der Siegel Ludwig hat mir das eingestanden.
Was hat er eingestanden?
Eingestanden, dass diese Männer, wo jetzt Wirklichkeit angeklagt sind, die Täter waren.
Dieser Zeuge ist der meistgehasste Mann im Gerichtssaal. Immer wieder lassen sich die Angeklagten bei seinen Erscheinen zu Gefühlsausbrüchen hinreißen.
Herr Präsident, ich hier stehe, ein Flickinger Krieger, was ich schon wiederholt erwähnt habe, auf ein Moineid kommt bei dem nicht mehr.
Also,
da hat schon so viel auf dem Kackholz, das geht auf keine Kuhhaut. Und die Notiz, Herr Präsident, so war ich da stehe, hat der Flickinger Gregor sich die Notiz in der Tage jetzt, wo sich die Verhandlung ergibt, selbst gemacht. Ich glaube nicht, dass der Siegel Ludwig, so viel habe ich der Siegel Ludwig gekonnt, denn die waren ja Spinnerfeind gegeneinander. Da hat ja der Siegel Ludwig schon angezeigt, und der Siegel Ludwig, den, da hat der Siegel Ludwig seinen Hund weggeputzt und hat tot der Halle gefressen. Präsident, also zwischen dem Flickinger Gregor und Siegel Ludwig hat eine Freundschaft bestanden, da stellt sich keiner Mensch vor. Und ist im ganzen Kreis, nicht nur in der Neumühle oder der Gemeinde, im ganzen Kreis, was um die Neumühle liegt, bekannt.
Also die Angeklagten werfen Gregor Flickinger vor, seine Aussage sei völlig erfunden, er könne von Ludwig Siegel das alles gar nicht erfahren haben, denn Siegel und Flickinger hätten ja kaum miteinander geredet, seien sich spinnefeind gewesen, weil der Ludwig Siegel Flickingers Hund getötet und gegessen habe. Das war die eine Stelle, wo kurz ein entsetzter Aufschrei durch den Gerichtssaal ging. Aber das Gericht glaubt Gregor Flickinger, und zwar glaubt es ihm auch deshalb, weil es ja auch noch die Aussagen von Engelbert Flickinger gibt, der selbst im Prozess angeklagt war, der sich aber dann doch zur Aussage gegen seine Mittäter entschließt. Hier hören wir ihn bei der Verhandlung eines weiteren Mordes, diesmal an einem Landwirt in Winterbach. Engelbert Flickinger erzählt, wie sich die Täter die Gesichter mit Ruß geschwärzt haben.
Ja, ich habe das nicht gewusst, was der Otto in das Haus hingehen will. Hat schon ein holtes Schwein und wieder hingen ist. Dann sah er so, so ich glaube, da stehen. Und dann habe ich nicht gewusst, einmal gehen an die Haustür in Club.
Wo hat er sich dann so schwarz gemacht hat? Unterwegs schon?
Unterwegs, ja.
Unterwegs, ne? Und was?
Ruß. Oder Kescher Ruß bei sich gehabt.
Ach, bei sich gehabt schon. Ja. Die anderen haben sich auch schwarz gemacht? Emil?
Emil war auch schwarz.
Also, Engelbert, warum hast du das letzte Mal gestritten? Das ist auch ein Bachhof.
Herr Präsident, ich hab's wohl sauer. Aber der Otto hat dauernd immer gehockt. Ich soll's nicht sauer. Ich hab dauernd gedroht, mit Schläge.
Schläge gedroht?
Ja.
Langsam!
Steht's doch nicht sauer, Herr Präsident, wenn's nicht wahr wäre.
Da geht das Temperament mit Otto Flickinger durch. Es sind wahre Urlaute, in denen sich seine Wut Luft macht.
Herr Vorsitzender, schickt man eigentlich überhaupt nicht zu stehlen, ja. Im richtigen Ohr. Man schwer, dass ich in den Land wird. Ich brauche nicht zu stehlen. Jawohl, und damit tut der da, hat mich dazu gelungen. Der Strom hat
ich nicht gewiss,
wenn Sie trotzdem gestohlen haben.
Der Strom hat mich dazu gelungen, Herr Vorsitzender.
Also, trotzdem mal dann, Herr Präsident.
Lause.
Also, oder?
Ich hatte Hilfe. Wenn es wieder nicht ist.
Ruhe. Oh, oh, warte mal. Wo bin ich mehr?
Bin ich nicht, oder was?
Also. Also, wo ich jetzt, wenn Sie hier sind, sofort fühlen wir uns abgeführt, wir in Abwesenheit verhandelt.
Was Sie gerade hörten, war eine Szene, wie sie vor den Schranken eines Gerichtes sich selten ereignen dürfte. Otto Flickinger versetzte dem Engelbert einen harten Kinnhaken. Und die Polizei musste dazwischen springen, um größere Tätigkeiten zu verhüten. Aber die Angeklagten werden ja entfesselt, wenn sie vor dem Richter zu stehen haben.
Die Rheinpfalz titelte damals Wildwest-Szenen unter den Augen der Richter. Was war da passiert? Also klar, Otto Flickinger wollte nicht, dass Engelbert Flickinger
genau,
ihn verrät.
Engelbert ist praktisch umgefallen. Er ist aus der Abwehrfront, wie es dann auch in der Berichterstattung heißt, also aus der Absprache der Angeklagten ausgebrochen. Er war ja selbst angeklagt, schwer belastet und ja, hat ja dann praktisch vor Gericht zugegeben, wie es war. Also er hatte, was dann auch, das kommt in dem Bericht auch zum Tragen, was dann auch glaubwürdig wirkt in diesem Moment. Er hat gesagt, ich hatte Angst, dass eben Otto Flickinger mich schlägt, gewalttätig wird. Der hat ihn eben bedroht und als sich dann das Wortgefecht entspannen und ja, dann die rassistische, war es Engelbert, ich konnte es jetzt nicht genau hören in der Aufnahme oder jemand anderes, und dann die rassistische Beleidigung Neger an Otto Flickingers Adresse fiel, dann ist er eben ausgetickt und hat ihn niedergeschlagen. Und daran merken Sie natürlich, wenn ich eben von Rassismus gesprochen habe, wie das Mindset dieser Gesellschaft war. Also wenn ein aufrechter deutscher Pfälzer, weißer Pfälzer als Neger bezeichnet wird, weil er sich mit Ruß geschwärzt hat auf einem Gang, ne, wie sie das ja genannt haben, mit einem Stoßtrupp, dann rastet er aus. Mhm. Und
dieser Engelbert Flickinger, von dem hören wir nachher auch nochmal, weil der war auch im weiteren Verlauf des Geschehens, hat er noch eine Rolle gespielt. Aber wir haben jetzt den Eindruck von der Beweisaufnahme, die schließen wir jetzt hiermit ab und jetzt kommen wir zum Plädoyer des Staatsanwalts und da wird es jetzt nochmal in die gleiche Richtung heftig, denn der beschränkt sich auch keineswegs auf Fakten und Beweise, die eigentlich nach Lage der Dinge wirklich völlig genügt hätten, sondern er zieht alle Register des Rassismus und Antiziganismus.
Wir alle wissen aus den damaligen Pressenachrichten, wie fürchterlich diese Teufel in Menschengestalt auf der Höhe gehaust haben. Und wenn wir die Bekundung des Zeugen Gendarmeriemeister Krämer hören, dass fast kein Tag ohne Raubüberfall vergangen ist, dann können wir die Angst ermessen, in der die braven Höhbauern dauernd lebten, in der sie sich jeden Morgen sagen mussten, wer wird heute Nacht das Opfer sein? Wann werde ich dran glauben müssen? Es erhebt sich die Frage, Wie war denn ein solches Treiben in der heutigen Zeit überhaupt möglich, dass in seinen, ich will sagen, atavistischen, an die Zeit des Schinnerhannes erinnernden Anklängen und insbesondere in der Primitivität seiner Ausführungsweise so gar nicht in die heutige Zeit passt. Wenn Sie einem schweren Jungen von Berlin oder irgendeiner Großstadt erzählen, wie diese Leute bei ihren Taten vorgegangen sind, wie sie einfach rücksichtslos die Hindernisse auf den Weg räumten und drauf losknallten, der wird Ihnen über so viel Primitivität und Rückständigkeit nur den Kopf schütteln und wird sagen, wie ist in der heutigen Zeit denn so etwas überhaupt denkbar? Meine Herren, es gibt eine sehr einfache Erklärung für dieses scheinbar Rätselhafte. Die Taten mussten nämlich von einer besonderen Sorte Menschen ausgeführt worden sein, von Menschen, die in der primitiven Art ihrer Bildung und Erziehung in dem instinktmäßigen, ich möchte fast sagen tierischen Wesen, den Atavismus geradezu in sich tragen. Wir alle wissen, auch ohne die Feststellung des Militärgerichtsurteils, meine Herren, wonach es sich bei den Neumühlern um einen wahren Stamm alter Zigeuner handelt, auch ohne die gegenseitigen Vorwürfe des Hundefressens, meine Herren, ich erinnere an die schöne Episode Wilhelm Bröde gegen Gregor Flieginger. Ich sage, wir alle wissen, wes Geistes Kind die Neumühler sind.
Ja, das sind eigentlich Töne von einem Staatsanwalt, die man eher in der Zeit vor 45 vermuten
Ganz genau.
würde.
Ganz genau. Und er, wenn er von instinktmäßiger Primitivität, von tierhaftem Wesen redet, ich meine, das ist NS-Jargon. Das, ja. Und das liegt ja nicht lange zurück. Es waren gerade ein paar Jahre. Einerseits versteht man natürlich, eine ganze Gesellschaft wurde durch die totalitäre Diktatur des NS-Regimes geprägt. Breite Teile einer Gesellschaft. Durch rassistische Propaganda, durch Hetze, in diesem Fall antiziganistische, wobei, da sind wir schon wieder, sind es Zigeuner in Anführungszeichen. Antiziganistische Vorurteile. Aber sicher, er benutzt hier gezielt einen NS-Jargon, aber auch leider einen Jargon der Zeit. Wenn ich jetzt auf der einen Seite die Strukturen geschildert habe, will ich aber, um nicht missverstanden zu werden, jedoch betonen, dass man das natürlich nicht entschuldigen kann. Semmler ist ein intelligenter Mann und der weiß genau, was er hier redet und der verfolgt eine Strategie. Er will natürlich sein Plädoyer machen und er tut alles, damit die Angeklagten verurteilt werden. Und er weiß natürlich genau, welche Knöpfe er drücken muss vor den Augen seiner Öffentlichkeit, welche Vorurteile er bedienen muss, um zu seinem Ziel zu kommen. Und wenn man ihn in den übrigen Aufnahmen hört, dann später auch, als es um die Verkündigung der Todesurteile geht, wenn er darüber reflektiert, dass es Möglichkeiten gibt, die Todesstrafe.
Sollen wir das gerade mal hören? Also der kommt nämlich jetzt gleich wir. Die Stelle.
Ja, ja.
Also er arbeitet jetzt auch diese ganzen Straftaten ab. Das geht eine ganze Weile. Und wie gesagt, wir sind März 1949. Ja. Das heißt, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist noch nicht in Kraft. Und deshalb kommt eben der Staatsanwalt zu folgendem Schluss. Genau.
Meine Herren Richter, die Strafe für Mord ist stets die Todesstrafe. Und nur, wenn in ganz besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe unangemessen hart ist, dann gibt Ihnen der Paragraph 211 in seinem Absatz 3 die Möglichkeit, statt der Todesstrafe auf lebenslange Zuchthausstrafe zu erkennen. Ganz schwerwiegende Gründe müssen dafür sprechen, von der Todesstrafe abzugehen und auf Zuchthausstrafe zu erkennen. Ich habe während der wochenlang dauernden Verhandlung, meine Herren Richter, hin und her gewogen und geprüft und nach solchen Gründen gesucht. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe sie nur bei dem Angeklagten Grünewald-Flieginger gefunden. Der Angeklagte Grünewald-Flieginger war zur Zeitpunkt der Begehung der Morde in einem Alter von 18,5 Jahren. Er war zwar damit nicht mehr Jugendlicher im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes, aber immerhin, er war in einem Alter, wo man doch noch nicht die nötige Einsicht hat, den Versuchungen der älteren Leute sich entgegenzustellen. Er ist also ein solcher Angeklagter, bei dem in dem ganz besonderen Ausnahmefall vielleicht die Todesstrafe nicht am Platz ist.
Das war die Meinung des Staatsanwalts, aber das Gericht will auch für Grünewald-Flieginger keine Ausnahme erkennen. Hier das Urteil.
Die Anklagten Richard Dehaut, Grünewald-Flieginger und Oswald Lehmann werden unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte als Mörder zum Tode verurteilt.
Die Angeklagten haben gegen dieses Urteil das Rechtsmittel der Revision, da die Angeklagten, wenn es größtenteils in Haft sind, will sie fragen, ob sie heute schon Erklärung abgeben wollen oder ob sie sich erst mit ihren Verteidigern besprechen wollen. Also wenn ein Angeklagter verzichten will, kann er es sagen, im Übrigen gibt es hier keine Erklärung. Die Sitzung ist geschlossen.
Herr Präsident, ich muss ja Revision einlegen, ich bin unschuldig davon nicht.
Habe ich ja, Sie haben können Revision einlegen, selbstverständlich.
Ja.
Aber das dass Sie Revision einlegen,
ist ja ganz klar. Herr Präsident.
Das Gericht ist anderer Ansicht.
Ja, Präsident, ich will bitten. Ich bin unrecht und unschuldig
zum Urteil geworden. Unser Urteil ist erledigt, Sie haben die Rechtsmittel.
Wenn meine Revision so stehen bleibt, dann ist unschuldig zum Todverurteil. Wenn es ein Heikel gibt, bestraft er auch diese Richter zum Tode, unschuldig, genau wie mich.
Wir haben hier nichts mehr zu dem Urteil zu machen.
Das Todesurteil hat die drei Angeklagten sichtlich erschüttert. Und jetzt gehen wir hinüber zu den Angeklagten selbst, der ersten Reihe. Sagen Sie, Richard Dehaut, was sagen Sie zu dem Urteil?
Ja, Mensch, weil zum Todesurteil bin ich schon unschuldig hier. Das hat er nie in Deutschland noch nie gebracht, dass er zum Todesurteil, weil er nichts gemacht hat. Ich habe nichts damit zu tun.
Unbeschämtheit ist das. Gemeinheit ist das.
Die zwei Kriminelle, die haben falsch geschworen vor uns.
Der Richter, der uns heute zum Tod verurteilt hat, der muss das selber unschuldig, muss es zum Tod verurteilt, uns ein gerechter Herrgott geben, muss es das selber weggehen, wo wir gehen.
Ja, auch das war damals, der Reporter geht nach dem Urteil zu den Verurteilten. Direkt. Was sagen Sie zum Todesurteil? Ja,
das ist eine Praxis, die heute aus guten Gründen nicht mehr praktiziert wird, am Platz ist.
Also der Prozess endete jetzt mit diesen drei Todesurteilen und wenn man es verteilt auf alle Angeklagten, 106 Jahre Zuchthaus. An der Stelle könnte die Geschichte aus sein, aber sie geht weiter, denn zunächst mal legen die Angeklagten Revision ein. Was war das Ergebnis?
Die Revision wurde abgelehnt vor dem Oberlandesgericht Neustadt in allen Punkten. Da aber, das war 50, ein Jahr später, der Prozess. Und da aber mittlerweile einiges passiert war politisch, die Bundesrepublik Deutschland war gegründet worden, das Grundgesetz verabschiedet und das bedeutete natürlich, die Todesstrafe war abgeschafft, da wurden die Todesurteile umgewandelt in lebenslängliche Gefängnisstrafe.
1951, also zwei Jahre nach dem Urteil, kommt es nochmal zu Schlagzeilen. Richard Dehaut und Engelbert Flickinger, von denen wir ja schon ein bisschen was gehört haben. Also der Engelbert, der sich als reumütig und geständig gab. Diese beiden verurteilten Verbrecher fliehen aus dem Gefängnis und das versetzt die Region dann nochmal einige Wochen in Aufregung, Herr Decker.
Ja, natürlich. Also zwei der Intensivtäter von der Neumühle sind erneut auf freiem Fuß und das ist auch ein Stück nachvollziehbar, lässt alte Ängste der dortigen Landbevölkerung, der Bauern wieder wach werden. Und man verfolgt jetzt natürlich gespannt den Gang der Ereignisse. Ja, also alle vermuten mehr oder weniger, dass sie im Umkreis von Neumühle wieder auftauchen werden. Wo sollen sie auch sonst hin? Und sie erhalten dann auch Unterstützung durch, ich drücke mich vorsichtig aus, größere Teile der Neumühler Einwohner, namentlich natürlich aus ihrem familiären Umfeld. Und so ist es für die Polizei anfangs schwierig, den Spuren der beiden Ausbrecher zu folgen.
Es kommt ja dann auch dazu, dass die Polizei, weil sie eben in der Umgebung der Neumühle sucht, dann den Bruder von Dehaut erschießt, weil sie ihn für Richard Dehaut hält. Genau. Der war aber wohl offenbar gerade dabei, irgendwie die
wollte Essen, Bruder, Essen bereitstellen. Und daran sieht man ja, dass innerhalb dieser Familien, die in die kriminellen Aktivitäten involviert waren, eben durchaus ein ausgeklügeltes System bestand, sich zu verständigen. Ich meine, das zieht sich auch durch die ganze Presseberichterstattung. Durch die bescheidene Literatur, den Erlebnisbericht Gregor Flickingers.
Also genau. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das haben Sie auch mitgebracht, ein Buch von Gregor Flickinger. Ich stellte die Mörder und Banditen, der große Tatsachenbericht aus dem Dorf der ausgestoßenen Neumühle. Ja, genau. Ein recht altes Buch, so zumindest dem äußeren Anschein.
Von 51,
genau. Also der hat da richtig ein Buch drüber geschrieben.
Der hat da ein Buch drüber geschrieben, wahrscheinlich ein sehr gut unterrichteter Insider, der die Pfalz kennt wie kein zweiter, ich sag jetzt nicht seinen Namen, hat mir war auch auf der Neumühle, hat sich dort früher schon, hat sich dort umgehört, interviewt und wahrscheinlich hat Flickinger das mit Hilfe von Ghostwritern geschrieben. Und ich sag mal, ein Tatsachenbericht, das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Also grundsätzlich stimmt die Chronologie der Ereignisse und natürlich ist Flickinger ein Insider. Das will ich ihm nicht abstreiten, aber es ist natürlich sehr reißerisch formuliert. Sie sehen hier dieses Titelblatt mit seinem gezeichneten Porträt, der Retter der Sickinger Höhe, so sollen ihn dann die Bauern bezeichnet haben. Und Flickinger stellt sich da natürlich im bestmöglichen Licht dar und spinnt eben eine Heldengeschichte, wie er praktisch im Alleingang mit der Polizei, aber er war es schon, als aufrechter Feldhüter und Flurschütz, der im Alleingang seine kriminellen Verwandten, das war ja so, er war der Onkel von Grünewald Flickinger, seine kriminellen Verwandten zur Strecke gebracht hat. Um nochmal auf die Ausbrecher zurückzukommen,
genau.
Da steht das ja drin, dass die in der Tat ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem hatten. Also wo sie dann auch eingewandert sind, unter anderem nach Ludwigshafen, das ist kilometerweit, sind da die Nachrichten gewandert, auch richtig präzise gewandert. Wie sie es gemacht haben innerhalb der beteiligten Familien, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Was ich aus der Berichterstattung weiß, als dann die Ausbrecher versorgt wurden, dann haben sie mit Steinmarkierungen, mit Rasenmarkierungen, kleinen Erdklumpen gearbeitet. Also das war sehr ausgefuchst. Für Außenstehende zunächst schwierig, dahinter zu kommen, namentlich für die Polizei.
Und es hat ja auch lang gedauert, also diese Großfahndung, trotz Einsatz von 500 Polizisten, die haben fast einen Monat gebraucht, um die dann wieder zu fangen. Aber sie haben es dann endlich getan und dann war die Erleichterung groß.
Zunächst möchte ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass endlich einmal die tollen Witze, die über die Polizei und die Gendarmerie gemacht wurden, verstummen und dass endlich die Presse auch ihre Kritik an den Maßnahmen der Gendarmerie und Polizeibehörden einstellen wird.
Darf ich Ihnen vielleicht dann noch etwas dazu bestätigen? Die Unzulänglichkeit der Ausrüstung natürlich hat es vielleicht mit sich gebracht, dass die Fahndungsaktion sich verzögern musste. Wenn man bedenkt, dass in der ganzen Pfalz nicht ein einziger Funkstreifenwagen läuft, während in Bayern beispielsweise jede Gendarmerie-Außenstelle einen Funkstreifenwagen hat und die Stadt München nicht weniger wie 14, so kann auch der einfachste Hörer ermessen, dass es die Beamten der Pfalz wirklich nicht leicht hatten, diesen Verbrechern endlich das Handwerk zu legen. Das ist doch bestimmt der Fall.
Ich habe Ihren Ausführungen nichts hinzuzufügen.
Ja, und nachdem die beiden Täter wieder gefasst sind, führt ein Reporter ein kleines Interview mit ihnen. Und das auch wieder in einer Art, in dem er sie fast schon wieder sympathisch wirken lässt, denn so als handelt es sich so um zwei Lausbuben.
Ich glaube, ihr wart doch froh, dass es endlich rum ist, die ganze Hetzjagd.
Ja, ne? ich wollte mich schon lang stellen, ich habe mich geraten, als ich weggegangen bin. Mhm. Dann habe ich aber immer mit gerechnet, wenn ich mich stelle, dass sie mich zusammenschießen.
Ach jo, jetzt kennt man beide das Sprichwort sagen, dass man den Fall so anwendet. Vor was haben wir dann die Grott gefressen, gell? So, für was haben wir dann die Grott gefressen, kann man jetzt sagen. Nicht? Jetzt sind die 4 Wochen rum und Schei war es bestimmt nicht. Kohldampf hat er geschoben, nicht wahr?
Schwer Kohldampf.
Und draußen die Pennerei im Wald, das ist auch nichts. Also jetzt wird halt nichts übrig bleiben, wenn es wieder nach Germersheim geht, jetzt mal brav zu bleiben, nicht wahr? Mhm. Wie war das eigentlich in Germersheim? Wir haben so 2 Deals zusammen gemacht und seid über die Mauer, oder?
Ja, wir haben so einen Christdeal gehabt und haben was drauf gemacht und sind über die Mauer. Ne? Mhm.
Da hat man doch immer erzählt, ihr wart bewaffnet. Habt ihr keine Waffen gehabt?
Gar nichts.
Ja, aber ich glaube, jetzt seid ihr doch endlich geheilt.
Ja, nach diesem Interview, Herr Decker, Fazit, das war damals schon ein ziemlich bizarrer Prozess.
Ja, allerdings, da bleibt einem die Luft weg.
Ja, wir sind jetzt hier in Kaiserslautern, nicht so weit weg vom Ort des Geschehens. Ja, Sie forschen am Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde. Wie ging es denn dann mit der Neumühle weiter? Also was für Folgen wurden aus dem Prozess gezogen?
Also im Zuge des Prozesses hatte natürlich jetzt diese Neumühle das Dorf der vergessenen Seelen, wie Albrecht Flickinger das nicht ganz zu Unrecht charakterisiert, die hat erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Auch durch den Medienrummel, ich muss leider sagen, von dem wir gerade eine Kostprobe gehört haben, also ich bin da immer noch ein bisschen erschüttert, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie hier mit 2 Mördern eben in Lausbubenmanier, wie sich sagen, gesprochen wird. Aber ja, das Dorf hatte erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Man muss auch wohl sagen, dass auf der strukturellen, der politischen Ebene da schon einiges im Argen lag. Ich meine, das war seit dem 19. Jahrhundert bekannt als sozialer Brennpunkt. Das sage ich jetzt gar nicht polemisch oder bösartig, aber dass es in dem Dorf Probleme gab, war bekannt. Das war auch in der Weimarer Zeit bekannt und offenkundig waren da Anstrengungen, außer eben Strafverfolgungsmaßnahmen, ansonsten waren Anstrengungen versäumt worden, was Infrastruktur strukturelle Maßnahmen angeht. Und
das hat sich geändert.
Das hat sich geändert unmittelbar nach dem Prozess. Also dann ab 1950 liefen Infrastrukturmaßnahmen an, in den 50er, dann auch in den 60er Jahren. Also das Dorf erhielt eben erstmals eine moderne Infrastruktur, Anschluss an fließend Wasser, an Elektrizität. Es wurde dann eine Kanalisation gebaut. Es wurde auch eine Schule gebaut. Es waren Landtagsabgeordnete vor Ort, der Landrat, auch der, ich glaube, Assel, Otterbacher Bürgermeister, hat sich sehr positiv eingesetzt. Also da ist einiges passiert. Es hat sich auch etwas verändert, wenn Sie sich heute das Dorf anschauen. Also das ist ein normales westpfälzisches Dorf. Ich kann das ein bisschen beurteilen. Ich stamme aus der Westpfalz im guten wie im schlechten Sinne. Es ist nicht besonders glamourös, aber es ist natürlich ein normales Dorf mit einer normalen Infrastruktur, auch mit durchaus schönen modernen Häusern. Ein paar ältere verfallene Häuser gibt's auch, aber die gibt's in meinem Heimatdorf Altenglan auch. Also,
erinnert noch irgendetwas an diesen Prozess dort?
Nein, also wenn Sie jetzt meinen, ob es dort irgendeine Gedenktafel gibt oder ähnliches, also nein. Ich meine, gut, das ist natürlich auch keine Publicity, mit der man sich schmücken will. Und ich weiß, ich bewege mich jetzt auf einem schmalen Grat. Ich will keine Vorurteile weiter transportieren, aber ich will es einfach historisch darlegen. Diese Vorurteile verschwanden natürlich nicht von heute auf morgen. Wie natürlich auch nicht jeder der betroffenen Neumühler und jeder der betroffenen Familien ein gesetzestreuer Bürger wurde. Aber noch bis in die 60er gab es für diese Siedlung einen gewissen Ruf. Also, aber da hat sich auch einiges getan, um Gottes Willen.
Genau. Und Sie haben ja gesagt, und Sie haben es mitgebracht, das Buch von Albrecht Flickinger, genau. Neumühle, genau. Dorf der vergessenen Seelen. Also da gibt es auch eine eigene Aufarbeitung dieser Geschichte.
Das Wissen.
Das war der Neumühler Bandenprozess, ein pfälzisches Gangster-Epos. Die Aufnahmen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, gibt es in voller Länge im ARD-Podcast Archivradio – Geschichte im Original sowie auf der Internetseite archivradio.de. Mein Studiogast war Christian Decker vom Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde. Die Produktion stammt von 2019.